Wer in den letzten Wochen auch nur halbwegs aufmerksam die Medien verfolgt hat, die Nachrichten verfolgt hat, ich muss sagen in den letzten Wochen und Monaten, da wird des Öfteren das Wort FIFA gehört haben. Der Fußball-Weltverband FIFA steht im Mittelpunkt eines Korruptionsskandals. Mindestens 7 hochrangige FIFA-Funktionäre wurden wegen Verdacht auf Korruption, Bestechung und Erpressung festgenommen. Diese Funktionäre sollen seit 1990 Schmiergelder in Höhe von rund 150 Milliarden Dollar verantwortet, empfangen, verschleiert oder gezahlt haben und müssen nun laut US-Justizministerin von Haftstrafen bis zu 20 Jahren ausgehen. Zudem hat dieser Skandal noch einmal das bestätigt, was viele vermutet haben. Es geht der FIFA schon lange nicht mehr nur um den Sport. Es dreht sich eigentlich alles nur noch um das Geld. Nachdem man dann den FIFA-Skandal gedanklich verarbeitet hat, hören wir vom VW-Abgas-Skandal. Zuvor haben wir von zweifelhaften Geschäften der Deutschen Bank gehört. Der alte Vorstand musste den Platz räumen. Das zeigt uns, ihr Lieben, doch noch einmal Folgendes. Wenn Millionen, wenn Milliarden im Spiel sind, da werden ethische Maßstäbe zweitrangig. Das Geld ist das Maß aller Dinge. Mein Predigtthema heute Morgen lautet, wenn sich alles nur noch ums Geld dreht. Der Bibeltext, den wir uns heute anschauen, kommt aus Amos Kapitel 8, die Verse 4 bis 10. Wir sind inzwischen am 8. Kapitel angekommen. Es ist das vorletzte Kapitel des Propheten Amos. Heute Nachmittag werden wir das Buch zu Ende durchgenommen haben. Der Volksmund sagt ja, über Geld redet man nicht. Vielleicht kennen wir diesen Ausspruch. Über Geld redet man nicht. Wusstet ihr, dass dieser Ausspruch eigentlich falsch ist? Denn die Bibel redet über Geld. Gott redet sehr viel über Geld und deswegen ist es wichtig, dass wir zwischendurch auch mal am Sonntagmorgen über Geld reden. Ich möchte ein bisschen was zu den Umständen des Amos-Buches sagen, gerade auch für diejenigen, die in den letzten Tagen nicht dabei sein konnten. Amos spricht in einer Zeit, in der finanziell wirtschaftlich Hochkonjunktur herrscht. Es sind die 7 fetten Jahre in Israel. Die Leute leben im Wohlstand, sie genießen den Reichtum, sie leben wie die Made im Speck, aber zugleich herrscht auch Armut in Israel. Die soziale Schere klafft immer weiter auseinander. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und weil das so ist, kritisiert Gott durch den Propheten Amos die soziale Ungerechtigkeit, immer und immer wieder. Aber ihr Lieben, Amos spricht diese Dinge nicht an, weil er als Schafzüchter einfach nur arm ist und neidisch ist auf die Reichen. Amos spricht diese Dinge auch nicht an, weil er linkspolitisch orientiert ist. Schafzüchter waren übrigens damals nicht unbedingt arm. Amos spricht diese Dinge an, weil Gott es ihm gesagt hat, dass er sie ansprechen soll. Und Gott möchte heute uns ansprechen, die wir hier heute sitzen. Heute redet Gott durch sein Wort und wie Alex schon gesagt hat, wir dürfen davon ausgehen, dass heute Gott ganz persönlich zu uns wieder reden möchte. Ich möchte den Text einmal am Stück vorlesen und dann werden wir Vers für Vers durchgehen. Amos Kapitel 8, die Verse 4 bis 10. Hört her, die ihr die Schwachen unterdrückt und die Armen im Land ruiniert. Ihr sagt, wann ist das Neumondfest endlich vorbei? Dann können wir Getreide verkaufen. Wann ist nur der Sabbat vorüber? Dann bieten wir Korn an. Wir verkleinern das Getreidemaß und vergrößern das Gewicht für das Geld und stellen die Waage falsch ein. Wir kaufen Sklaven für Geld und Arme für ein paar Schuhe und verkaufen noch den Abfall vom Korn. Bei Jakobs Stolz hat Jahwe geschworen, nie werde ich ihre Taten vergessen. Erbebt darüber nicht die Erde? Erschrecken nicht alle ihre Bewohner? Hebt sie sich nicht wie der Nil? Ist sie nicht aufgewühlt und senkt sich wieder, so wie der Strom von Ägypten? An jenem Tag, spricht Jahwe der Herr, geht die Sonne schon am Mittag unter. Am helllichten Tag bringe ich Finsternis über die Erde. Ich verwandle eure Feste in Trauer. Eure Gesänge werden Totenlieder sein. Auf die Hüften bringe ich euch den Trauersack und auf jeden Kopf eine Glatze. Ich lasse euch trauern wie um den einzigen Sohn. Bitter wird das Ende dieses Tages sein. Mein erster Punkt lautet, wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, dann sind die Prioritäten falsch gesetzt. Wenn sich alles nur noch ums Geld geht, dann sind definitiv die Prioritäten in unserem Leben falsch gesetzt. Vers 4. Hört her, die ihr die Schwachen unterdrückt und die Armen im Lande ruiniert. Wie schon gesagt, spricht Amos immer wieder auch gerade die reiche Oberschicht des Landes an. Er nennt sie hier im Text Ausbeuter und Unterdrücker. Und hier sehen wir bereits, die Reichen klammern Gott aus ihrer Arbeits- und Wirtschaftsethik völlig aus. Das ist mein Glaube, das ist mein Portemonnaie und die beiden Dinge haben gar nichts miteinander zu tun. Christ bin ich sonntags in der Gemeinde, aber nicht am Montag auf der Arbeit. Wir werden im nächsten Punkt noch etwas deutlicher auf die Ausbeutung der Armen eingehen. Aber hier sehen wir bereits, die Prioritäten sind völlig verschoben. Das wird auch aus Vers 5 ersichtlich und auf diesen Vers möchte ich in diesem Punkt das Hauptaugenmerk legen. In Vers 5 gibt uns Gott durch den Propheten einen Einblick in die Gedankenwelt dieser Leute. Hier sind nicht ihre Taten in erster Linie beschrieben, sondern die Wünsche in ihrem Herzen, das, was sie eigentlich denken. Und Gott hat ja einen Röntgenblick in das Herz des Menschen. Und Amos spricht diese Dinge an. In Vers 5 heißt es, ihr sagt in eurem Herzen vermutlich, wann ist das Neumondfest endlich vorüber? Dann können wir Getreide verkaufen. Wann ist nur der Sabbat vorüber? Dann bieten wir Korn an. Muss ich ein bisschen erklären, das Neumondfest wird einmal im Monat gefeiert und der Sabbat ja, das ist uns bekannt, einmal pro Woche. An beiden Feiertagen gilt Arbeitsruhe im Alten Testament. Neumond feiert man jeweils am ersten Tag des Monats. Es ist ein religiöses Fest. In 4. Mose Vers 28, da finden wir Opfervorschriften für diesen Tag, für dieses Neumondfest. Und ich möchte auch hier noch einmal sagen, die Opfer im Alten Testament waren nie einfach nur Pflichterfüllung. Durch die Opfer hat man seine Beziehung zu Gott wiederhergestellt und auch die Beziehung zu Gott gepflegt. Das heißt, dieser Tag, das Neumondfest, war eine besondere Möglichkeit dazu, die Beziehung zu Gott zu pflegen, die Beziehung zu Gott wieder zu überdenken. Es war ein freier Tag für die Gemeinschaft mit Gott. Der Sabbat wird hier auch erwähnt. Gott selbst hat am 7. Tag der Schöpfung geruht und er führt diesen Tag als Ruhetag für den Menschen ein. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, aber sowas gab es in keinem anderen Volk. Sabbatruhe. Man hat in der Archäologie Tagebücher gefunden aus Ägypten, von dem Bau der Pyramiden. Die mussten 7 Tage arbeiten. Da gab es keine Sabbatruhe. In den umliegenden Völkern Israels kannte man keine Sabbatruhe. Aber hier sehen wir, der Gott der Bibel ist ein guter Gott. Er weiß, was der Mensch braucht. Er ist der Schöpfer und er führt den 7. Tag als Ruhetag für den Menschen ein. Deswegen sagt Jesus ja auch im Neuen Testament, der Sabbat ist für den Menschen da. Der Sabbat war ein Tag, dem der Mensch, der aber nicht zur freien Verfügung des Menschen stand. Es sollte ein Tag sein, der Gott gehört. Das heißt, er war den Israeliten nicht zur freien Verfügung. Zugleich war das Halten des Sabbats auch immer ein Vertrauensbeweis. Schaut mal, wenn ich sage, ich arbeite nicht am 7. Tag, dann verzichte ich ja auf Profit am 7. Tag. Dann vertraue ich Gott, dass er mir in den 6 Tagen so viel gibt, dass ich damit auskomme. Das Halten des Sabbats war nicht einfach nur pure Gesetzesregelung. Es war Vertrauen gegenüber Gott. Am Sabbat sollte man vor allen Dingen an Gottes Schöpfungs- und Erlösungswerk denken. An den Auszug aus Ägypten. Gott hat uns geschaffen, Gott hat uns erlöst aus der Sklaverei. Er hat uns gerettet, wir gehören ihm. Deswegen wollen wir für ihn leben. Das war der Gedanke des Sabbats. Natürlich soll man sich das an jedem Tag vergegenwärtigen. Aber auch gerade der Sabbat, an dem man nicht zu arbeiten brauchte, nicht arbeiten durfte, da hat man ja noch viel mehr Zeit für die Beziehung zu Gott. Aber ihr Lieben, die Reichen hier im Buch Amos, sie sehen in diesem Ruhetag, in diesen Ruhetagen, ja auch das Neumondfest, sie sehen darin keine Chance, ihre Beziehung zu Gott zu vertiefen. Sie sehen darin ein Hindernis für ihre Profitmöglichkeiten. Die Profitmöglichkeiten sind ja ziemlich gut zur Zeit von Amos. Die Wirtschaft boomt und da ist der Dienst für Gott und die Zeit für Gott ja irgendwie Verschwendung in den Gedanken dieser Leute. Das ist doch nicht produktiv, nichts tun und in den Gottesdienst zu gehen, nichts tun und die Bibel zu lesen. Ich will Geld verdienen. Viermal im Monat Sabbat, einmal im Monat Neumond, 5 Tage, da könnten wir Geld verdienen und müssten nicht hier im Gottesdienst sitzen. Sie können die Ruhe vor Gott nicht mehr genießen. Sie sind rastlos unterwegs, ständig mit den Gedanken beim nächsten Deal. Sie gehen mit der Leitfrage durchs Leben, wie können wir noch mehr Geld verdienen. Sie denken nicht an Gott, sie denken ans Geld. Sie denken nicht an Gottes Schöpfungswerk, sie denken an ihr Arbeitswerk. Sie denken nicht daran, dass Gott sie erlöst hat, sie denken an ihre Erlöse auf der Arbeit durch den Verkauf von Getreide. Es geht ihnen nur ums Kaufen und Verkaufen. Sie dienen nicht Gott, sie dienen dem Mammon. Ihr Lieben, Geld hat eine treibende Kraft. Jemand hat mal gesagt, mit dem Geld, Geld gleicht dem Salzwasser. Je mehr man getrunken hat, desto durstiger wird man. Wenn wir das Geld nicht beherrschen, wird das Geld uns beherrschen. Und leider, leider kann es auch uns Christen ganz, ganz schnell passieren, dass wir vom Geld und vom Geld verdienen getrieben werden. Nein, es ist für einen Christen nicht grundsätzlich verkehrt, beruflich erfolgreich zu sein. Das möchte ich auch klarstellen. Aber es ist problematisch, wenn uns das Geldverdienen so stark einnimmt, dass die Beziehung zu Gott dauerhaft darunter leidet. Jesus sagt in der Bergpredigt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und deswegen ist die Frage heute Morgen, die wir uns stellen wollen, wie können wir erkennen, ob das Geld ein Schatz in unserem Leben ist? Geworden ist. Das ist vielleicht die Frage, die du dir gerade konkret stellst. Ich weiß es nicht, ob das Geld schon eine zu große Rolle in meinem Leben spielt. Wie kann ich es erkennen? Vielleicht helfen folgende 4 Leitfragen. Wie häufig denken wir an das Geld, wenn wir frei sind, darüber nachzudenken, woran wir gerade denken wollen? Wie oft denken wir dann in diesen Momenten an Geld? Wie viel Kraft und Energie verwenden wir für Zusatzverdienste, die wir nicht zwingend bräuchten, um durchzukommen? Wie sehr ärgert es uns, wenn wir Geld nicht bekommen, was uns eigentlich zusteht? Und eine letzte Frage, und ich glaube, die hat es besonders in sich. Wie schwer fällt es uns, Geld wegzugeben? Ich meine, in Gottes Reich wegzugeben, Bedürftigen wegzugeben, Missionsgesellschaften zu geben, der Gemeinde zu geben. Wie schwer fällt es uns? Ja, wir betonen immer wieder, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb, das stimmt. Wir sagen, das Spenden ist freiwillig, das stimmt auch irgendwo. Aber dauerhaft nicht zu spenden ist Sünde, sagt die Bibel. Denn es passt nicht mit Gottes Wesen überein, der ein freigebiger Gott ist. Gott sagt, er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Gott ist freigebig, Gott ist sehr freigebig. Wie können wir sagen, wir wollen Gott nachfolgen, aber wir sind nicht freigebig? Bist du bereit, dein Geld gerne wegzugeben? Ich kann mich gut daran erinnern, kurz vor unserer Hochzeit kam mein Vater zu mir nach oben ins Zimmer. Wer meinen Vater kennt, der weiß, mein Vater ist nicht ein Mann vieler Worte. Er ist ein Mann der Taten. Aber die Worte, die er sagt, haben es immer in sich. Er kam nach oben und sagte, André, ich möchte dir, bevor du heiratest, noch 2 Ratschläge geben in Bezug auf das Geld. Mein erster Ratschlag ist, lebe nicht auf Pump. Mach keine Schulden bei anderen Menschen. Und der 2. Ratschlag, der hat mich besonders getroffen. Mein Vater sagte, André, gib dein Geld immer gerne weg. Warum hat der Ratschlag so gesessen? Weil ich meinen Vater 20 Jahre lang beobachtet habe, wie gerne er sein Geld immer weggegeben hat. Sind wir bereit, unser Geld gerne wegzugeben. Es ist nicht unser Geld, es ist Gottes Geld. Die Frage ist nicht, wie viel spenden wir, die Frage ist, wie viel behalten wir für uns. Es gehört alles Gott, es ist alles von Gott gegeben worden. Kann es sein, dass wir unsere Sicherheiten, unsere Erfüllung mehr von Materiellen als von Gott abhängig machen? Dabei müssen wir uns vor Augen führen, nur Gott allein kann wahre Erfüllung geben. Der brasilianische Fußballspieler Lucio, er ist überzeugter Christ und er hat einmal gesagt, viele Fußballfans denken, dass wir Profis glücklich sind, weil wir viel Geld verdienen. Großer Irrtum. Die Dinge, die einem im Leben wirklich glücklich machen, kann man mit keinem Geld der Welt kaufen. Ich spreche hier vor allem von dem Gefühl und dem Wissen, bei Gott ein echtes Zuhause zu haben und nicht mehr auf der Suche nach dem Sinn des Lebens zu sein. Nur Gott kann das Vakuum im Herzen eines Menschen füllen. Nur Jesus kann dir wahre Erfüllung in deinem Leben geben. Es ist nicht das Geld. Wenn man loslässt und in Bezug auf das Geld sagt, Gott, es gehört dir. Mach du mit meinem Geld, was du willst. Ich will dir folgen. Dann ist man nicht mehr ständig um sein Geld besorgt. Es ist so befreiend. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Wenn man Gott einfach vertraut, dann macht man sich auch weniger Sorgen um das Geld. Deswegen, wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, dann sind die Prioritäten falsch gesetzt. Kommt zum zweiten Punkt. Wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, dann beeinflusst das auch unsere Arbeitsweise. Man könnte auch sagen, unsere Arbeitsethik. Schaut mal, wenn das Geld zur absoluten Maxime in unserem Leben wird, dann ist der Weg, wie wir zu diesem Geld kommen, uns eigentlich egal. Schon der griechische Philosoph Demokrit, der nur 100 Jahre nach Amos gelebt hat, er sagte bereits, ein Mann, der stets der Macht des Geldes unterliegt, kann niemals gerecht sein. Werte wie Fairness, wie Ehrlichkeit werden über Bord geworfen, wenn es einem nur noch um das Geld geht. Und genau das ist auch hier bei Amos der Fall. Auf der Tagesordnung stehen Betrug und Ausbeutung. Wir schauen uns jetzt die nächsten Verse einmal an, wie sehr sie ihre Arbeitsethik eben nicht nach dem Gesetz ausrichten, sondern gegen das Gesetz handeln. Wir sehen hier einmal einen Betrug in Bezug auf Geld und Warenmenge. Vers 5 beginnt mit den Worten, wir verkleinern das Getreidemaß. Das muss ich jetzt ein bisschen erklären. Im Alten Testament gab es ein festes Getreidemaß, eine Maßeinheit, die heißt Epha. Also nicht wie Adams Frau mit V, sondern mit PH geschrieben. Und ein Epha, das war eine kleine Tonne. Damit hat man Getreide gemessen und es passten immer 40 Liter in einen Epha. Das war eine genormte Maßeinheit. Das heißt, wenn man damals auf den Markt ging und 80 Liter Getreide kaufen wollte, dann bekam man eben zwei solche Tonnen, 40 Liter pro Tonne. Dieses Epha, dieses Getreidemaß konnte man verkleinern, indem man es etwas umformt oder man hat Einlagen damals benutzt. Das konnte man ja von außen nicht sehen. Wenn man drinnen Einlagen hat, passt nur noch 30 Liter Getreide rein, aber man verkauft es für 40 Liter. Und das ist das, was Amos hier sagt. Sie verkleinern das Getreidemaß. Der Kunde zahlt so viel wie für 40 Liter, er bekommt aber nur vielleicht 30 Liter. Der Käufer erhält zu wenig Ware. Es gibt aber auch noch eine andere Betrugsmöglichkeit. Die waren damals leider schon sehr schlau. Wenn es ums Betrügen geht, wird der Mensch immer sehr, sehr klug plötzlich und erfinderisch. Wir vergrößern das Gewicht für das Geld. Wie ist das zu verstehen? Festgeprägte Münzen, wie wir sie heute kennen, gab es erst ab der Perserzeit. Die gab es noch nicht zur Zeit von Amos. Man hat damals mit Silber bezahlt und um festzustellen, wie viel Silber man in der Hand hatte, musste man es wiegen. Die hatten damals noch keine digitalen Waagen. Die Waagen sahen damals ungefähr so aus. Aber zuvor möchte ich noch den Vers aus Jeremia lesen, der das ebenfalls auch nochmal belegt, dass man Silber abwiegen musste, um etwas zu kaufen. In Jeremia 32, Vers 10, da heißt es, der Kaufvertrag wurde ausgefertigt, vor Zeugen wurde das Original versiegelt, und das Silber abgewogen. Man hat eine solche Waage, sie sah ungefähr so aus, benutzt, um das Silber abzuwiegen. Auf die eine Seite legte man eben den Klumpen Silber. Und jetzt braucht man ja ein Gegengewicht, um festzustellen, wie schwer, wie viel Silber habe ich hier? Und da hat man Schekel benutzt, das sind Gewichtssteine gewesen. Und die Schekel hatten auch ein festgenormtes Gewicht, sie waren 11,5 Gramm, das war ein Schekel. Jetzt kann man aber sagen, wir nehmen größere Steine, dann wiegen sie schwerer und wir sagen, das ist ein Schekel. Also es sind in Wirklichkeit 15 Gramm, aber wir sagen, das ist ja ein Schekel ist ja immer nur 11 Gramm, wir lügen so. Und somit muss der andere mehr Silber draufpacken, damit die Waage gerecht ist. Das ist das, was Amos hier meint, sie vergrößern das Gewicht für Geld. Das heißt, der Käufer zahlt viel zu viel. Und man nimmt mehr ein, man verdient sich eine goldene Nase, würden wir auf gut Deutsch sagen. Es gibt noch eine dritte Betrugsmöglichkeit. Sie stellen die Waage falsch ein. Sie haben die Waage frisiert. Sie haben die Waagbalken gekrümmt. Ja, da muss der Kunde eben auch mehr auf die Waage legen und sie kassieren ein hübsches Sümmchen. Das sind die drei Möglichkeiten, wie damals auf dem Marktplatz betrogen wurde. Wir sehen, sie wollen nur das Geld und sie fahren dafür die krumme Tour. Alle drei Betrugsmöglichkeiten, die Amos hier nennt, werden im Gesetz ausdrücklich verboten. In 3. Mose 19, Vers 36, da heißt es, eure Waage muss stimmen, das war Betrugsmöglichkeit Nummer 3. Die Gewichte, das war Betrugsmöglichkeit Nummer 2, und die Hohlmaße, also ein Eva, das war Betrugsmöglichkeit Nummer 1, müssen dem Grundmaß entsprechen. Ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Wir müssen wissen, 3. Mose 19 ist das große Kapitel der Nächstenliebe im Alten Testament. Als Jesus gefragt wird, was ist das größte Gebot im Gesetz? Wir wissen, was Jesus antwortet, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Wusstet ihr, dass Jesus sich auf das Alte Testament bezieht? Liebe Gott kommt aus 5. Mose 6 und liebe deinen Nächsten kommt aus 3. Mose 19. 3. Mose 19 ist das große Kapitel der Nächstenliebe. Auch im Alten Testament gab es schon die Nächstenliebe. Was uns hier deutlich wird, ist, wenn man einander betrügt im Handel, ist das ein Verstoß gegen das größte Gebot, das Gebot der Nächstenliebe. Das ist das, was hier leider zur Zeit von Amos völlig in das Hintertreffen gerät. Der Wille Gottes ist ihnen egal. Das größte Gebot, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, sie opfern dieses Gebot, sie schieben es beiseite, weil sie das Geld wollen. Es gibt eine weitere Betrugsmöglichkeit, eine Betrugsmöglichkeit im Hinblick auf die Produktqualität. Und ich möchte gleich den Sprung machen in unsere heutige Zeit. Wir betrügen häufig genauso als Menschen heute. Wir sind nicht klüger geworden nach der Aufklärung. Es heißt hier in Amos 8, Vers 6, wir kaufen Sklaven für Geld und Arme für ein paar Schuhe. Und jetzt kommt's, worauf ich hinaus will. Und verkaufen noch den Abfall vom Korn. Es geht hier offensichtlich um minderwertige Ware. Getreide, das vermutlich auf den Boden gefallen ist, verschmutzt wurde, zertreten wurde. Wir würden sagen, das ist Ausschuss. Das ist Ausschussware. Aber in den Augen dieser Kaufleute von Amos gibt es die Kategorie Ausschuss nicht. Das wäre ja mit Einbußen verbunden. Man würde ja Ware aus dem Verkehr ziehen, womit man ja eigentlich noch Geld verdienen kann. Deshalb verkaufen sie auch noch den Abfall, weil sie einfach alles zu Geld machen wollen. Vermutlich geschah dies, indem man das Abfallgetreide zum guten Getreide beigemischt hat. Das heißt, man hat das gute Getreide gestreckt. Wir kennen das, wenn sich Gäste einladen bei uns und wir haben nicht mehr so viel Borsch. Dann kippen wir ein bisschen Wasser rein und strecken die Suppe. Schmeckt immer noch gut. Ja? Das ist legitim. Aber wenn es um Geld geht, dann darf man das gute Produkt nicht einfach strecken. Das ist das, was die Leute hier machen. Das ist Betrug. Aber sie haben damit scheinbar überhaupt kein Problem. Ihr Lieben, was lernen wir aus diesen Versen? Was lernen wir daraus für unser Leben? Wisst ihr, es interessiert Gott nicht nur, was im Tempel vor sich geht. Es interessiert Gott nicht nur, was vor den Altären geschieht. Gott interessiert sich sehr daran, wie es im Alltag zugeht. Gott interessiert sich sehr dafür, was auf dem Marktplatz passiert, wie das Wirtschaftsleben aussieht. Es ist nicht so, dass Gott sagt, nur das, was in der Gemeinde läuft, interessiert mich. Gott interessiert sich für das, was auf unserer Arbeitsstelle passiert. Hier werden Details erwähnt. Gott sieht alles ganz genau. Gott ist interessiert daran, wie wir uns auf der Arbeitsstelle verhalten. Da sagte ein Kollege mal auf der Arbeit zu einem Christen, hör auf zu arbeiten, der Chef ist weg. Schalt mal einfach einen Gang zurück. Der Christ sagte, nein, mein Chef ist noch da. Gott ist immer da und Gott ist der eigentliche Chef. Ich möchte mal die Behauptung aufstellen, dass die Dinge, die wir uns hier gerade bei Amos angeschaut haben, modernisiert auch heute noch passieren. Ich möchte ein paar praktische Beispiele jetzt anführen. Das sind nicht unbedingt Beispiele, die alle auf uns persönlich zutreffen, aber das Prinzip erkennen wir deutlich. Auch heute geschieht Betrug in Bezug auf Produktqualität. Das ist gang und gäbe im Geschäftsleben, dass man dem Kunden sogenannte B-Ware verkauft. In der Hoffnung, dass der Kunde den Fehler nicht entdeckt, aber man weiß eigentlich, das Produkt ist fehlerhaft. Mal gucken, vielleicht lässt sich damit trotzdem noch Geld verdienen. Man verkauft Pferdefleisch für Rindfleisch. Kennen wir gut, oder? Wir erinnern uns an diesen Skandal. Pferdefleisch ist günstiger als Rindfleisch. Da kann man einsparen, wenn man eben in der Lasagne statt Rindfleisch Pferdefleisch verarbeitet. Es passiert in unserer Gesellschaft genau das Gleiche wie zur Zeit von Amos. Oder, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen persönlicher, wir verkaufen unseren Gebrauchtwagen. Geben wir ihn als unfallfrei an, obwohl wir einen Unfall hatten. Man bekommt mehr für den Wagen, wenn man unfallfrei schreibt. Aber es ist unehrlich, wenn wir einen Unfall hatten. Wir geben in der Verkaufsanzeige vielleicht an, dass der Wagen keine Mängel hat, obwohl wir wissen, da ist schon einiges kaputt am Auto. Aber es ist ja das Problem vom Käufer, wenn er das nicht merkt. Gekauft wie gesehen. Und wir freuen uns darüber, dass wir dieses Schrottauto noch für gut Geld verkauft haben. Das ist genau das. Man verkauft Abfall, weil man hinter dem Geld her ist. Aber auch andersrum können wir als Käufer betrügen. Man kann schnell Mängel erfinden, um den Preis zu drücken. Das ist bei Firmen heute in Deutschland, nicht irgendwo in Deutschland, gang und gäbe, Reklamationen zu erfinden, um einen Abzug von der Rechnung zu machen. Ihr Lieben, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist Betrug. Wenn wir nochmal auf unseren Gebrauchtwagen zurückkommen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Autos. Ich bewundere all meine Freunde und Brüder, die sich unter das Auto legen und echt ein Händchen dafür haben. Aber als ich unser Auto privat gebraucht gekauft habe, ich habe sehr schnell festgestellt, dass der Verkäufer noch weniger Ahnung hatte vom Auto als ich. Das heißt, theoretisch hätte ich ihm irgendwas erzählen können. Das und das ist ja nicht okay, wir müssen vom Preis runtergehen. Aber was nutzen 200, 300 Euro mehr, wenn man ein schlechtes Gewissen vor Gott hat? Natürlich gibt es heute auch Betrug, was die Menge der Leistung angeht. Kann es heute vorkommen, dass der Kunde für sein Geld zu wenig Ware erhält. Wir schreiben auf dem Lieferschein 1000 Kugelschreiber und verschicken nur ganz bewusst 960. Wir wissen, er wird nicht nachzählen. Das passiert heute. Es werden Leistungen in Rechnung gestellt, die nie erbracht wurden. Gerade in der Bauindustrie, Subunternehmer. Sie schreiben auf der Rechnung viel mehr Quadratmeter Fliesen auf, als sie wirklich gelegt haben. Kommt ständig vor. Ihr Lieben, wir leben in den gleichen Zeiten wie Amos. Man schreibt vielleicht mehr Stunden auf das Arbeitskonto auf, als man tatsächlich in der Firma war. Oder wechseln wir mal den Bereich und jetzt wird es wieder sehr persönlich, die Steuererklärung. Steht jetzt wahrscheinlich demnächst an bei vielen oder es wurde auch schon erledigt. Wie ehrlich füllen wir sie aus? Da geht es auch um Geld, was wir vom Staat zurückbekommen wollen. Runden wir mal die Werbungskosten ganz großzügig auf, in der Hoffnung, es wird ja eh nicht kontrolliert. Oder wie sieht es aus mit steuerpflichtigen Nebenverdiensten? Da sind wir jetzt mal beim Thema Schwarzarbeit. Da wird ein Gewerbe ohne Gewerbeanmeldung geführt. Und es soll auch Christen geben, die jemanden dauerhaft handwerkliche Leistungen anbieten und vollbringen, ohne die daraus entstandenen Gewinne zu versteuern. Und das können wir manchmal sogar fromm erklären. Naja, der Staat ist ja sowieso gottlos, dem müssen wir das Geld nicht geben. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, sagt Gott. Vielleicht arbeiten wir nicht schwarz, aber wir fördern Schwarzarbeit. Da kommt der Handwerker zu uns und seine erste Frage ist, mit Rechnung oder ohne? Was er damit meint, ist, soll ich schwarz arbeiten oder nicht? Es ist immer günstiger für uns ohne Rechnung. Oder sind wir so ehrlich und sagen, nein, wir fördern das nicht? Weil Gott interessiert sich nicht nur für das, was in der Gemeinde läuft, auch für das, was die Handwerker in unserem Haus machen. Das ist sehr persönlich. Aber ich möchte uns da auch für sensibilisieren. Schwarzarbeit ist Wirtschaftskriminalität. Wir haben jemanden vom Zoll bei uns in der Gemeinde. Ganz, ganz lieber Bruder, der im Zoll arbeitet. Der sieht das Thema ziemlich konsequent und ich glaube, wir sollten es konsequent sehen. Ein anderer Bereich sind die Sozialleistungen. Wie ehrlich sind wir da? Wenn man Hartz IV oder Wohngeld beantragt, muss man angeben, was für Ersparnisse hat man. Jo, lassen wir mal lieber weg, damit wir das Wohngeld kassieren. Lassen wir mal lieber weg, wir wollen ja in die Hartz-IV-Schiene kommen. Da betrügen wir und belügen. Ein krasseres Beispiel ist vielleicht die Nutzung von Leistungen mit Verweigerung einer Bezahlung beim Copyright, Musik-CDs. Derjenige, der die Musik macht und die CDs produziert, hat ein Recht darauf, dass er den Preis bezahlt bekommt. Wenn wir Software auf unserem Computer haben, die gebrannt ist, haben wir gestohlen. Wir haben gestohlen, wenn wir die Original-CD nicht gekauft haben. Das heißt, wenn du heute feststellst, ich habe da noch Software liegen, ich nutze sie und ich habe sie nicht bezahlt, bist du ein Dieb. Das hört sich jetzt sehr krass an. Aber ich sage es so krass, weil wir genau an diesen Punkten oft versuchen, durch irgendwelche Erklärungen unser Gewissen zu beruhigen. Du bist genauso ein Dieb, als wenn du ein Auto gestohlen hättest. Da ist Buße tun und Software löschen angesagt. Gott interessiert sich sehr für unsere Aufrichtigkeit, wenn uns keiner sieht. Es ist aber nicht nur so, und jetzt komme ich zur positiven Seite, dass Gott Betrug hasst. Es ist auch so, dass Gott Aufrichtigkeit wirklich liebt. In Sprüche 11, Vers 1, da sehen wir diese Gegenüberstellung. Falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel. Also Greuel ist eine ziemlich heftige Bewertung. Es ist ein Greuel, wenn man betrügt. Aber ein volles Gewicht ist sein Wohlgefallen. Gott hasst Betrug, ja, aber er liebt Aufrichtigkeit. Und da möchte ich uns auch ermutigen heute. Ich war vor einiger Zeit mit unserem Auto beim Sachverständiger. Uns ist jemand reingefahren, nur ein paar Kratzer, aber der Schaden war wahrscheinlich über 1000 Euro. Ich bin zum Sachverständiger gefahren und ihr müsst euch vorstellen, er ist uns genau an eine Stelle reingefahren, wo schon eine Beule war. Okay? Und ich dachte mir, okay, macht das einen Unterschied für die Schadensberechnung? Ich habe den Mann gefragt, er sagt, oh ja, das macht einen Unterschied. Wenn ich jetzt angebe, dass die Beule schon war, bekommen Sie 150 Euro weniger. Sollen wir einfach sagen, ich habe es nicht gesehen, weil es ist genau die Stelle gewesen. Und ich sage, nein, geben Sie das an, ich verzichte auf die 150 Euro. Und wisst ihr was, sowas macht froh. Man geht weg, 150 Euro, egal, man hat Frieden mit Gott. Noch eine ganz andere Dimension. Ein christlicher Geschäftsmann, der mir sehr, sehr nahe steht aus unserer Gemeinde, wobei er jetzt nicht mehr in unserer Gemeinde ist. Er stand vor folgender Situation. Er ist ein Geschäftsmann, arbeitet im Vertrieb. Er war gerade dabei, für sein Unternehmen einen 120-Millionen-Auftrag reinzuholen. 120 Millionen Auftragsvolumen in Brasilien. Wer sich so ein bisschen mit Provisionen auskennt, der weiß, da bleibt einiges hängen, wenn man den Auftrag an Land zieht. Es sah gut aus. Und dann hört er als Christ, oh, da sind Schmiergelder geflossen. Er sagt sofort, ich bin raus. Ich bin raus, ich mache hier nicht mehr mit. Es gab einen Aufschrei im Unternehmen, Videokonferenz mit China, alle Chefs waren ziemlich außer sich. Und er sagt, nein, ich bin Christ, ich mache da nicht mit. Das Geld ist mir egal. Meine Freiheit vor Gott, mein gutes Gewissen vor Gott ist entscheidend. Wisst ihr, aus menschlicher Sicht wird man sagen, ja, ein Verlust des Geldes. Aus geistlicher Sicht der größtmögliche Gewinn. Er wird den Lohn im Himmel bekommen, denn Gott hat Wohlgefallen an Aufrichtigkeit, an Integrität. Das soll uns ermutigen, ehrlich zu sein. Das soll uns ermutigen, aufrichtig zu sein, auch wenn wir finanzielle Nachteile in Kauf nehmen. Denn wir lieben Gott doch mehr als das Geld, oder? Wir kommen zum zweiten Kritikpunkt. Es ist nicht nur Betrug, es ist auch Ausbeutung. In Vers 6 heißt es, wir kaufen Sklaven für Geld und Arme für ein paar Schuhe. Wie ist das zu verstehen? Geld und Schuhe könnten hier vielleicht als Zahlungsmittel verstanden werden. Das heißt, sie kaufen Sklaven und bezahlen mit Geld. Sie kaufen Arme und bezahlen mit ein paar Schuhe. Man würde vor allen Dingen die letztere Aussage deutlich machen, wie wenig wert Menschen, Armen in ihren Augen sind. Man kann einen Armen bekommen, eine billige Arbeitskraft und zahlt mit ein paar Schuhen. Ich denke, wahrscheinlicher ist aber, dass das Wort für hier den Grund angibt. Sie kaufen den Geringen wegen Geld, das heißt, weil er ihnen Geld schuldet. Sie kaufen den Armen wegen ein paar Schuhe, weil er ihnen ein paar Schuhe schuldet. Die gute Nachricht übersetzt hier entsprechend, sie hat es bereits interpretiert und da heißt es, die Armen macht ihr euch zu Sklaven, auch wenn sie euch nur ein paar Sandalen schulden. Ich denke, der Sinn ist hier gut getroffen worden. Durch den Betrug sorgen die Personen dafür, dass die Armen kein Geld mehr haben. Die Armen verschulden sich und das Thema Privatinsolvenz gab es damals noch nicht. Aber man hatte als Verschuldeter die Möglichkeit, sich selbst als Sklave zu verkaufen, um das abzuarbeiten, was man der entsprechenden Person schuldet. Und genau das ist ihre Taktik. Sie wollen billige Arbeitskräfte. Kommt uns das heute bekannt vor? Billige Arbeitskräfte? Großes Thema, auch in unserem Land. Aber sie wollen mehr Geld und sie brauchen dafür günstige Arbeitskräfte. Ein alter, sehr reicher Mann ging eines Tages zum Rabbi und suchte Hilfe, weil es ihm von seinem ganzen Gemütszustand her nicht gut ging. Nachdem er dem Rabbi seine Situation geschildert hatte, nahm dieser weise Rabbi diesen reichen Mann an der Hand und führte ihn zum Fenster. Schau mal nach draußen, sagte der Rabbi, was siehst du da? Ja, ich sehe Väter, ich sehe Männer, ich sehe Frauen, ich sehe Kinder, antwortete der Reiche. Dann nahm der Rabbi ihn wieder bei der Hand und führte ihn vor dem Spiegel. Sagte, was siehst du jetzt? Ja, natürlich mich. Genau, sagte der Rabbi. Du hast jetzt durchs Fenster geschaut und durch den Spiegel. Beide Gegenstände sind aus Glas. Aber sobald Silber, der Spiegel ist mit Silber überzogen, sobald Silber im Spiel ist, siehst du nur noch dich selbst. Geht es uns nicht auch manchmal so? Wenn Geld im Spiel ist, sehen wir nur noch uns selbst und nicht die anderen. Lass uns mal die Frage stellen, wo können wir Menschen mit unserem Geld helfen? Hier in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Mission, in Afrika. Vielleicht ist es dran, dass man mal neu überdenkt, ob man nicht ein Patenkind in Afrika unterstützt, monatlich, dass man den Armen hilft. Das ist natürlich noch nicht das Evangelium. Die größte Not ist, dass sie errettet werden. Und darauf sollten wir immer einen Fokus legen. Aber die Bibel sagt sehr, sehr viel über praktische Nächstenliebe und dass wir unser Geld verwenden sollten, um Armen zu helfen. Schaut mal in Sprüche 28 zum Beispiel. Das ist eine Stelle von ganz, ganz vielen im Alten Testament. In Sprüche 28, Vers 27, da steht, wer dem Armen gibt, hat keinen Mangel. Wer aber seine Augen vor ihm verhüllt, der wird sich viel Fluch sammeln. Sehen wir die Not in dieser Welt? Sehen wir die Armut in dieser Welt? Wenn man mal in die Kirchengeschichte guckt, dann waren es immer die Christen eigentlich, die sich ganz besonders für Arme und für Hilfsbedürftige eingesetzt haben. Es waren nicht die Moslems. Es waren die Christen, die die ersten Krankenhäuser gebaut haben. Es waren die Christen, die sich um Waisen und Witwen gekümmert haben. Ich denke an Georg Müller in England, der viele Waisenhäuser aufgebaut hat. Sie haben ihr Geld verwendet, um Armen zu helfen. Natürlich kann jetzt der Einwand kommen, ja, aber was können wir schon tun gegen die Armut in dieser Welt? Die werden wir doch nie ganz beseitigen, das stimmt. Schon Jesus sagte damals, Arme werdet ihr immer bei euch haben. Das wird sich nicht ändern. Aber sollten wir deswegen aufgeben, etwas zu tun? Auf einem Plakat einer Hilfsorganisation stand, wie können Sie 1 Milliarde hungriger Menschen helfen? Und die Antwort traf ins Schwarze. Die Antwort war, einem nach dem anderen. Nein, wir können nicht allen helfen. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass wir erst einem, dann zwei, dann fünf und dann vielleicht 10 helfen können. Weil Gott es will. Nicht einfach nur, weil wir ein ruhiges Gewissen haben wollen. Nicht einfach, weil wir so im Sinne der Landeskirchen ein bisschen sozial sein wollen. sondern weil wir von Gott getrieben sind, weil wir vom Evangelium getrieben sind. Deswegen wollen wir ganz für ihn leben. Deswegen wollen wir mit unserem Geld ganz in andere investieren und auch in die Not in dieser Welt. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, dann nimmt Gott das sehr, sehr ernst. Vers 7. Bei Jakobs Stolz hat Jahwe geschworen, nie werde ich ihre Taten vergessen. Man könnte den Satz auch so wiedergeben, so wahr ich Gott, der Stolz Jakobs bin, ich vergesse ihre Taten nie. Gott schwört ja immer nur bei sich selbst. Gott kann bei keinem Höheren schwören als bei sich selbst. Und wenn Gott schwört, dann bedeutet das, es wird ganz, 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 ganz sicher eintreffen. Gott sagt, das werde ich nicht vergessen. Das, was hier auf dem Marktplatz passiert, ist keine Lappalie. Wir neigen manchmal dazu, das ein bisschen klein zu reden. Ach, Schwarzarbeit machen ja alle. Ist ja eigentlich nicht so schlimm. Gott sagt, ich habe geschworen, ich werde ihre Taten nie vergessen. In Klammern, wenn sie nicht bekannt werden. Wenn wir um Vergebung bitten, dann deckt Gott zu. Das müssen wir auch ganz, ganz klar betonen. Aber Gott ist gegen die Ausbeutung. Gott nimmt Betrug als etwas sehr, sehr Ernstes. Ein kaputtes Auto als makellos zu verkaufen, den Kilometerstand ein bisschen runterzudrehen, das nimmt Gott sehr, sehr ernst. Wie ernst Gott es meint, schildern die nachstehenden Gerichte. Vers 8. Erbebt darüber nicht die Erde, über die Ungerechtigkeit. Erschrecken nicht all ihre Bewohner, hebt sie sich nicht wie der Nil, ist sie nicht aufgewühlt und senkt sich wieder, so wie der Strom von Ägypten. Das Erdbeben wird hier an einem Fluss illustriert und der Vergleich ist, denke ich, relativ eindeutig. Ja, wenn ein Fluss unruhig wird, dann macht er die Bewegung. Und genau diese Bewegung wird die Erde machen. Es wird zu einem Erdbeben kommen. Dieses Erdbeben ist vermutlich das Erdbeben, was wir schon in Amos 1, Vers 1 gesehen haben. Gott greift sehr real ein. Dann sagt Gott, es wird auch Finsternis geben. An jenem Tag, spricht Jahwe der Herr, geht die Sonne schon am Mittag unter. Am helllichten Tag bringe ich Finsternis über die Erde. Auch das ist wieder ein angedrohter Fluch aus dem 5. Buch Mose. Gott hat damals schon gesagt, wenn ihr nicht auf mich hört, es wird ein finsterer Tag kommen. 5. Mose 28, Vers 29. Und du wirst tappen am Mittag, wie ein Blinder tappt im Dunkeln. Finsternis am helllichten Tag ist immer ein Gerichtszeichen gewesen. Wir kennen das vielleicht aus der Plage über die Ägypter. Eine Plage war auch Finsternis. Aber wann wurde die Sonne noch finster im Neuen Testament? Bei der Kreuzigung Jesu. Ein Zeichen des göttlichen Zorns über die Sünde, die Jesus auf sich genommen hat. Und Gott macht hier ernst. Gott sagt, ich werde die Sache richten. Und die Auswirkungen sehen wir dann in unserem letzten Vers, in Vers 10. Ich verwandle eure Feste in Trauer, eure Gesänge werden Totenlieder sein. Und auf die Hüften bringe ich euch den Trauersack und auf jeden Kopf eine Glatze. Ich lasse euch trauern wie um den einzigen Sohn. Bitter wird das Ende dieses Tages sein. Aus der Spaßgesellschaft zur Zeit von Amos wird eine Trauergesellschaft. Sie singen nicht mehr die ausgefallenen Lieder Davids aus Kapitel 5. Sie singen das Lied vom Tod. Aus Freude wird Klage und wir sehen, das böse Spiel ist vorbei. Vielleicht hat Gott dich heute Morgen ganz besonders angesprochen und dir nochmal vor Augen geführt, es ist nicht egal, wie du dich auf der Arbeit verhältst. Es ist nicht egal, wenn du der Schwarzarbeit nachgehst. Es ist nicht egal, gebrannte Software zu haben. Es ist nicht egal, zu betrügen. Ich möchte mit einer guten Nachricht enden. Es gibt die Möglichkeit der Vergebung. Wir sehen in Zachäus ein sehr, sehr gutes Beispiel für jemanden, der die Kurve bekommen hat, für jemanden, der Buße getan hat und dem vergeben wurde. Zachäus war einer der größten Betrüger der damaligen Zeit. Er war wahrscheinlich unter den Zöllnern nochmal ein Elite-Zöllner. Dieser Mann wurde gehasst. Dieser Mann wurde von allen Leuten missachtet und beschimpft. Er war der Abzocker und das wusste jeder. Er wollte zu Jesus kommen, weil er gehört hat, da ist Jesus. Die Menschen wollten nicht, dass er zu Jesus kommt, aber Jesus, und das ist das Wunderbare an unserem Herrn, er sieht diesen Sünder. Er weiß, für diesen Sünder werde ich auch sterben. Er sieht ihn auf dem Baum. Der sagt, Zachäus, ich will in dein Leben kommen. Und das sagt Gott dir heute, das sagt Jesus dir heute. Ich will in deinem Leben aufräumen. Wenn du heute festgestellt hast, oh, da ist einiges schiefgelaufen, da habe ich betrogen, dann lautet die gute Nachricht heute, Jesus möchte dir vergeben. Jesus will und er kann dir vergeben. Es kann, wie im Fall von Zachäus, auch bedeuten, mal ganz praktisch reinen Tisch zu machen. Ich habe als Teenager gestohlen. In einem ganz bestimmten Geschäft bei uns im Dorf. Und irgendwann später, ich wusste, der Herr hat vergeben, aber es gibt ja auch noch sowas wie Erstattung. Ich bin hingegangen mit etwa 50 Euro in der Hand, das war so ungefähr der Wert der Flaschen, die wir damals gestohlen haben, und ich bin zu der Verkäuferin gegangen. Ich habe gesagt, wissen Sie was? Ich habe hier mal was gestohlen. Hier sind 50 Euro, denn ich bin Christ geworden. Nehmen Sie das Geld. Sie guckte mich an, war völlig erstaunt. Vielleicht kann es das bedeuten, in einem Fall, in einem sehr konkreten Fall, dass du, was Buße eben auch manchmal beinhaltet, es wieder gut machen. Das sehen wir am Beispiel von Zachäus. Er war bereit, das Geld den Leuten zurückzugeben. Vielleicht ist das dran, dass du dir den Mut fasst, und es ist ja immer etwas, was Jesus gefällt. Jesus wird mit dir dahin gehen, wenn du die Sache in Ordnung bringst. Und er wird Gelingen schenken. Er wird dich vielleicht sogar vor bösen Konsequenzen bewahren. Wichtig ist, dass du bereit bist, umfassend Buße zu tun. Also nicht nur zu sagen, ja, Herr, es tut mir leid und das war's. Buße, umfassende Buße kann, es muss nicht immer. Ich habe in einem Geschäft gestohlen und dieses Geschäft gibt es nicht mehr. Da kann ich nichts mehr gut machen von damals. Ja, aber der Herr hat vergeben. Aber da, wo wir können, da, wo die Möglichkeit besteht, da fordert uns Gottes Wort, so wie ich es verstehe, auch auf, etwas wieder gut zu machen, und zwar ganz, ganz praktisch. Wir haben uns heute mit dem Thema beschäftigt, wenn sich alles nur noch ums Geld dreht. Und wir haben festgestellt, wenn das in unserem Leben der Fall ist, dann sind die Prioritäten falsch gesetzt. Dann ist das Geld unser Gott geworden. Dann ist das Geld ein Götze geworden. Zweitens haben wir gesehen, wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, dann beeinflusst das unsere Arbeitsweise. Dann werden wir unehrlich, um noch mehr persönlichen Gewinn zu bekommen. Wir haben auch gesehen, dass Gott es sehr ernst meint, wenn sich alles nur noch ums Geld dreht. Und deswegen wünsche ich mir, für mich selbst, für uns, dass wir uns hier auch von unserem Herrn korrigieren lassen, dass wir bereit sind, auf diese Predigt zu antworten, wenn Gott uns auf etwas ganz, ganz Spezielles hingewiesen hat. Aber die gute Nachricht lautet, ihr Lieben, es gibt die Möglichkeit zur Vergebung. Jesus möchte dir vergeben. Und mit dieser guten Nachricht möchte ich diese Predigt abschließen. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar dafür, dass du Menschen wie Zachäus siehst, dass du genau für diese Menschen gestorben bist. Herr, du bist gekommen, nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Herr, und ich kann mir gut vorstellen, dass auch hier im Raum einige sitzen, die feststellen mussten, oh ja, ich habe meine Prioritäten falsch gesetzt, das Geld ist ein Götze geworden. Vielleicht gibt es diejenigen, die ganz bewusst vor Augen haben, dass sie gelogen und betrogen haben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du vergibst und dass du ihnen auch die Kraft schenkst, reinen Tisch zu machen, Herr. Herr, wir wollen dir folgen, wir wollen dich lieben, Herr. Wir wollen unseren Glauben nicht nur hier in der Gemeinde leben, sondern auf der Arbeit und wo wir uns befinden. Und Herr, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Vergebung, wir alle, Herr. Bitte, hilf du uns dabei. Amen.